Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Eine Seelenverwandte des exzentrischen, großmäuligen Scott McClanahan, das war die ebenfalls ziemlich exzentrische, großmäulige Mary McLean aus Butte, Montana. Mit gerade mal 19 Jahren meinte sie, es sei höchste Zeit, ihre Mitwelt mit ihren Memoiren zu beglücken. Und kaum hingeschrieben, fand McLean dafür auch gleich einen Verlag. Als ihre Tagebuchnotate dann im Jahr 1902 erschienen, da sorgte das für einen furiosen Literaturskandal. Denn so frech, so anmaßend, so freizügig und frivol hatte bis dahin wahrscheinlich noch nie eine junge Frau in den USA gewagt, über sich selbst und ihr Leben zu schreiben. Noch heute gilt das Pamphlet von Mary McLean als wichtiger Pioniertext der weiterhin boomenden Bekenntnisliteratur. Und nun liegt das Skandalbuch endlich auch auf Deutsch vor. Unter der verlockenden Überschrift »Ich erwarte die Ankunft des Teufels«. Nicole Strecker hat sich für uns hinabgewagt in die erzählerischen Höllen der Mary McLean.
Das ist mal ein Auftritt. Kaum hat man die ersten Zeilen dieses Buches überflogen, verschlägt es einem schon den Atem vor einer jungen Frau, die mit Wucht, Pomp und Emphase klarstellt, mit welcher Demut man nun die nächsten Seiten zu lesen hat.
Ich, 19 Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt, so vollständig und ehrlich wie ich kann, eine Darstellung von mir selbst verfassen. Mary McLean, die in der Welt nicht ihresgleichen kennt.
Wer es da noch nicht kapiert hat, bekommt 10 Zeilen später die ultimative Selbstdefinition hingedonnert.
Ich bin ein Genie.
Außerdem ausgesprochen originell, selten egoistisch und...
eine Philosophin meiner eigenen guten peripathetischen Schule.
Was auch immer das genau heißen mag. Vielleicht, dass sich Mary McLeans Denken vor allem während des Gehens vollzieht, so wie einst die Peripathetiker in der Nachfolge von Aristoteles ihre Gedankengänge tatsächlich im Auf- und Abwandeln entwickelten. Dafür hat die 19-jährige Jungautorin zu Beginn des letzten Jahrhunderts viel Zeit. Denn ihr Leben zeichnet sich vor allem durch eines aus: entsetzliche Ereignislosigkeit, Ennui. Ein bisschen Hausarbeit, den Küchenboden scheuern, das Bad putzen, in dem der Anblick der aufgereihten 6 Zahnbürsten ihrer Familie die Rebellin zermürbt. Sie liest ein bisschen, schmachtet ihrer früheren Literaturlehrerin nach, die sie zärtlich Anemonendame nennt und ebenso zum Objekt ihres Begehrens erklärt wie den titelgebenden Luzifer. Oft zieht es sie hinaus für endlose Wanderungen durch die karge, sandige Landschaft rund um Butte, einer Bergarbeiterstadt in Montana. Was für ein fades Leben. Aber Teufel auch, was für ein wilder Geist.
Ich bin ein selbstsüchtiges, eingebildetes, freches, kleines Tier. Es ist wahr. Aber schließlich bin ich auch nur eine große Zusammenballung von Begehren. Und wenn jemand über den öden Hügel kommt, um dieses Begehren zu stillen, werde ich demütig sein in meinem Triumph.
Am 13. Januar 1901 beginnt Mary McLean ihre Tagebuchnotate. Nach exakt 3 Monaten beendet sie sie. Bekenntnisse eines völlig unbekannten Mädchens aus der Provinz. Doch ein Verlag erkennt ihre literarische Kraft. Die Veröffentlichung der intimen Aufzeichnungen, die 1902 noch ohne den Teufel im Titel, sondern schlichter als »The Story of Mary McLean« erscheinen, wird ein Skandal. Gleich nach Erscheinen sind 100.000 Exemplare verkauft. Ein Bestseller. Das liegt an provokanten Sätzen wie:
Glauben Sie denn, ein Mann ist das einzige Geschöpf, in das man sich verlieben kann?
Mary McLean wird sich später offen zu ihrer Bisexualität bekennen und früh patriarchale Machtansprüche in Frage stellen. Nach ihren vielbeachteten Enthüllungen folgen noch 2 weitere, weniger erfolgreiche Bücher. Schließlich ein Drehbuch für einen Stummfilm, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. Mit nur 48 Jahren stirbt sie in Chicago, wird rasch vergessen. Jetzt, knapp 120 Jahre später, sind ihre Memoiren »Ich erwarte die Ankunft des Teufels« erstmals auf Deutsch erschienen. Übersetzt hat sie Ann Cotton, selbst Lyrikerin und bekannt für ihre Lust an der ironisch gebrochenen Überspanntheit und hyperaktiven Selbstreflexion. Und damit eine kongeniale Nachdichterin dieses Pamphlets, in dem sich ein weibliches Ich selbst inszeniert. So sarkastisch wie sinnlich.
Immer ich, ich, ich. Aber es geht nicht anders. Mein Leben ist voll mit Selbst.
In einer Eloge an das Nichts parodiert Mary MacLane die barocke Vanitas-Rhetorik, beschreibt sie ihre Heimatstadt Butte mit ihrer multiethnischen und vielfach prekär lebenden Bevölkerung, wird MacLane zur snobistischen Satirikerin. Es gebe, lästert sie,
ausgehungert wirkende Chinesen hier und dort. Dreckverkrustete Indianer und Squaws in staubig bunten Decken, die aus ihrem flohgeplagten Reservat unterhalb der Stadt heraufgekommen sind. Logenhuren, die in Butte so häufig vorkommen wie in Irland Barmädchen. Schicke afrikanische Dandys.
Die Boshaftigkeiten finden gar kein Ende. An anderer Stelle verfasst Mary MacLane eine satanische Litanei im Stil von Charles Baudelaire, eine Blumen-des-Bösen-Beschwörung auf US-amerikanisch.
Von allen süßen Mädchen, von Gentlemen, von femininen Männern, gütiger Teufel, erlöse mich. Von schwarzer Unterwäsche und jeder Farbe außer Weiß. Von Hüften, die wackeln, wenn man geht. Von Menschen mit fischigen Augen. Von den Büchern von Archibald C. Gunter und Albert Ross. Gütiger Teufel, erlöse mich.
Passagen so bizarr, witzig und so elegant rhythmisiert, dass man geneigt ist, Mary MacLane recht zu geben. Hier werkelt ein Genie. Allerdings, man hätte den Sprachekstasen gelegentlich doch noch ein anderes Sujet gewünscht, ein weiteres Thema neben dem Seelenbeben eines kapriziösen 19-jährigen Mädchens. So können Mary MacLanes wiederholte pubertäre Abstürze, von der großmäuligen Hybris in verzweifelt einsame Höllen, schon gelegentlich ermüden. Andererseits, die narzisstische Kultivierung ihres Gefühlslebens und Körpers lässt MacLane in egomanischen Zeiten von Instagram, Facebook und Co. auch wieder ziemlich heutig erscheinen. Man könnte sie als eine Influencerin des frühen 20. Jahrhunderts bezeichnen, deren Erfolg sofort einleuchtet. Schließlich vermag sie banalste Vorgänge zum Spektakel zu stilisieren. Beispiel: Mary MacLane isst eine Olive.
Ich setze meine Zähne und meine Zunge auf die Olive und beiße hinein. Sie ist bitter, salzig, köstlich. Der Speichel eilt ihr entgegen und meine Zunge ist eine glückliche Zunge. Während das Stückchen Olive in meinem Mund ruht und zwischen meinen Zähnen geknackt und wollüstig zerdrückt wird, findet eine rasche, vorübergehende Veränderung in meinem Charakter statt.
Aus heutiger europäischer Perspektive betrachtet, liegt Mary MacLanes Plädoyer für eine Ästhetik des Bösen und Hässlichen, ihre Lust am Größenwahn, ihre Todessehnsüchtelei und Frivolität voll im Trend ihrer Zeit. Als typische Künstlerin von Fin des Siècle und Dekadenz. Hätte sie in Deutschland gelebt, hätte sie gut eine Freundin der Nietzsche-nahen Lou Andreas Salomé sein können. Sie selbst beruft sich auf Lord Byron, George Eliot und vor allem die russische Malerin Marie Bashkirtsev. Deren Memoiren waren zu MacLanes Lebzeiten ein Kultbuch ihrer Frauengeneration. Sie inspirierten die amerikanische Jungautorin MacLane offenbar dazu, wie sie schreibt, noch tiefgründiger, noch leidenschaftlicher, noch eitler zu sein. Man muss sie lesen, diese sprachgewaltigen Wutschmerztexte einer Frau, die mindestens ebenso sehr an der Welt wie an sich selbst leidet. Denn trotz aller Anmaßung, man kann sich der Vitalität dieses Manifests gegen Mittelmäßigkeit und Missachtung nicht entziehen. Kein Teufelskult, ein Exorzismus. Was für ein Auftritt!
So lautet die posthume Gratulation von Nicole Strecker an Mary MacLane, die 1929 mit nur 48 Jahren gestorben ist. MacLanes skandalträchtige Bekenntnisse aus dem Jahr 1902 hat die Lyrikerin Ann Cotton nun kongenial ins Deutsche übersetzt. Publiziert wurden sie bei Reklam in Leipzig, 206 Seiten, 18 €.